herzlichen Dank, Professor Krömer, für diesen engagierten Vortrag, den Sie auch mit so einem eindringlichen demografischen Bild begonnen haben. Ich glaube, uns ist die Brisanz medizinischer Themen dadurch einmal mehr deutlich geworden. Danke auch, dass Sie uns nochmal verdeutlicht haben, wo Greifswald sich befindet. Mir ist aufgefallen, Sie haben in Ihrer persönlichen Biografie von den deutschen Meeren letztlich nicht lassen können. Sie sind im Kreis Aurich geboren, wie wir gehört haben, und von Ostfriesland sind Sie nun in Ostdeutschland gelandet, sind Dekan der medizinischen Fakultät, das wurde schon gesagt, Vizepräsident des medizinischen Fakultätentages. Zum Anfang vielleicht eine Frage zur Entspannung, jedenfalls für mich. Ich habe mich gefragt, Ganymede, Greifswald Approach to Individualized Medicine. Warum haben die das jetzt so genannt? Ganymede ist ja im klassischen Altertum der Günstling des Zeus. Zeus hat ihn zu sich auf den Olymp hochgeholt. Man könnte jetzt sagen, dort, wo die Götter in Weiß residieren. Ich versuche jetzt also ihren Namen mal, ja, die Halbgötter sind ja nicht auf dem Olymp, aber ich versuche ja irgendwie den Namen programmatisch mir zu deuten. Wussten Sie damals schon, dass dieses Thema im Aufwind sein wird, mit dem Adler Zeus zum Olymp hoch?
Die Idee dahinter war tatsächlich ein bisschen der Mythologie entnommen. Die Vorstellung, dass man etwas Kleines, nämlich unsere universitäre Medizin, auf ein deutlich höheres Niveau bringen könnte. Eigentlich hat uns dieser Name außer einem zugegebenermaßen gewissen Bekanntheitsgrad überwiegend Ärger eingebracht. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die so benannt sind, die, nachdem wir das angemeldet haben als Wortbildmarke, dann sofort angefangen haben, uns juristisch zu bedrohen. Es ist aber zum Glück so, dass die griechische Mythologie sich etwas außerhalb der sozusagen rechtlichen Schützbarkeit bewegt, weil sie deutlich älter ist als alle Firmen, die es da gab, sodass wir das weiterhin nutzen
dürfen. Ich habe mich nur gefragt, wer ist in diesem Bild, wer ist da Zeus, der Liebhaber des Ganymed, ist das die Ministerin Schaban vielleicht oder ist es Manuela Schwesig, die Forschungsministerin, Sozialministerin in ihrem Bundesland, die wird sich ja ziemlich gefreut haben über die 14 Millionen Euro, die Sie in das Bundesland mitgebracht haben.
Verantwortlichen in diesem kleinen Bundesland haben sich mit Sicherheit gefreut, um die erste Frage zu beantworten. Das, was trägt an der Sache, ist die Thematik. Und wenn Sie sich das angucken, ist das ein Thema, was im Moment überall präsent ist. Wir haben zum Glück relativ früh damit angefangen, haben also vor 4 Jahren diese Skizze eingereicht und haben deswegen in manchen Teilen, zumindest in der Bundesrepublik, einen einigermaßen guten Stand. Was nach oben trägt, ist die Thematik. Und ich hoffe, das ist deutlich geworden. Diese Thematik ist jetzt längst aus einer akademischen Spielerei rausgekommen. Es ist eine Gesamtproblemlage entstanden, in der ein Druck entsteht, in diese Richtung zu gehen und damit auch aus meiner Sicht gleichzeitig eine Verpflichtung zu überprüfen, ob ein solcher Ansatz überhaupt funktionieren kann. Ich meine, das ist zu diskutieren mit den Kostenträgern, das ist zu diskutieren mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen, aber der Anstoß, der initial ja rein akademisch war, der ist, glaube ich, längst über dieses Akademische hinaus. Also in Ihre Zeus-Idee kann man viele Punkte integrieren, das Thema, das Umfeld. Und ich glaube, dass man sich einfach, man kommt kaum umhin, sich damit auseinanderzusetzen.
Das haben Sie gut pariert. Vielen Dank. Und Sie haben auch schon verwiesen auf Dr. Frank Verheyen, Direktor des Wissenschaftlichen Instituts der Techniker Krankenkasse für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen, kurz WINEC. Mit Sitz hier in Hamburg. Nach dem Studium der Pharmazie in Münster promovierte Herr Verheyen an der Humboldt-Universität in Berlin im Fachgebiet Pharmakoepidemiologie, Sozialpharmazie. Zudem absolvierte er ein Kontaktstudium Gesundheitsökonomie an der European Business School in Österreich-Winkel. Mehrere Jahre arbeitete er in einer Apotheke, wechselte dann 1997 ins Zentrum für Arzneimittelinformation und pharmazeutische Praxis der ABDA. Und das ist die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. 2001 wurde er persönlicher Referent des Vorsitzenden des Vorstandes der Techniker Krankenkasse und übernahm nachfolgend weitere Positionen, zum Beispiel als Projektleiter und seit 2009 Direktor des WINEC. Apropos Ganymed und dieser jungen Medizin, wir haben Sie ja jetzt unter zwei Begriffen kennengelernt. Personalisierte Medizin, individualisierte Medizin. Professor Krümer hat gesagt, das sei synonym. Bin mir nicht ganz sicher. Es gibt ja noch vieles weiteres, was man in diese Begriffe hineinlegen kann. Wie finden Sie diese Begriffe? Wie sind die gewählt?
Die tun uns ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also immer wieder in der Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Diskussionspartnern verbringen wir so die erste halbe, dreiviertel Stunde damit, das aufzudröseln, was ist individualisierte Medizin, was ist personalisierte Medizin. Das kann man noch beliebig ergänzen. Stratifizierte Medizin, personalisierte Gesundheit, persönliche Medizin, sprechende Medizin. Das hat nur ganz viele hat eine gewisse Bedeutungsvielfalt für die ganz unterschiedlichen Player. Das fängt beim Versicherten an, wenn man im Bekanntenkreis fragt, was hältst du von personalisierter Medizin? Ich finde es toll, wenn der Arzt mehr Zeit für mich hat und mit mir sprechen möchte. Das ist personalisierte Medizin im Verständnis. Wir verbringen also auch mit der pharmazeutischen Industrie sehr viel in der Diskussion darum, wie muss man es aufdröseln und was steckt natürlich auch dahinter. Personalisierte Medizin, wenn man sie richtig versteht, hat durchaus die Möglichkeiten und Grenzen, die Herr Krümer, denke ich, da sehr gut aufgezeigt hat. Aber es wird natürlich auch, und das muss man sagen, sicherlich genutzt, um auch wirtschaftliche Interessen zu vertreten. Personalisierung, Individualisierung, ein holistischer, gesamtheitlicher Ansatz für den Menschen, der im Mittelpunkt der Medizin steht, dagegen kann man kaum was haben. Aber wenn man das natürlich etwas runterbricht, geht es natürlich um Aspekte, die den Einzelnen immer nur vielleicht begrenzt betreffen. Wenn wir bei vielen Verfahren sind, dann bedeutet das die Behandlung von Gruppen, von der Stratifizierung. Stratifizierte Medizin wurde schon mal in die Terminologie eingebracht, sodass man sich darüber bewusst sein muss, wenn wir diesen Begriff verwenden, was für Implikationen hat er denn tatsächlich und was bedeutet es für den Einzelnen auch, und das fand ich sehr positiv, nochmal die ethischen Implikationen dort zu reflektieren als Persona.
Herr Professor Lohse kann da sicherlich gleich anschließen. Auch ihn möchte ich noch kurz vorstellen. Er ist gleicher Jahrgang wie Professor Krümer und übrigens auch wie ich. Wir sind hier alle 1960er, ebenfalls an der Küste geboren. Sie in Kiel. Ihr Studium haben Sie in Göttingen absolviert, in London und Boston. Promotion in Marburg. Sie waren Assistenzarzt in der Inneren Medizin in Marburg und Mainz. 1987 bis 1989 DFG-Stipendiat am Weizmann Institute of Science in Israel. Ihr Weg führte dann vom Facharzt für innere Medizin mit besonderen Qualifikationen in der Gastroenterologie zur Habilitation in Mainz. Und nun überspringe ich ein paar Stationen. Seit 2005 sind Sie Ordinarius für innere Medizin und Direktor der ersten medizinischen Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Professor Krümer hatte ja mal die Chance, als Dekan nach Eppendorf zu kommen, und er hat sie dann ausgeschlagen. Ist es denn in Eppendorf auch ohne ihn zu einer individualisierten Medizinforschung gekommen?
Zum Politischen kann ich nichts sagen.
Naja, dann mal, also gibt es so etwas wie einen Trend zur individualisierten Forschung? Wie soll man das nennen, zur Individualisierungsforschung auch
an der ähnlich Uni. Wie mein Vorredner, glaube ich, dass wir differenzieren müssen, was wir mit dem Begriff meinen. Und ich würde das gerne einmal als Arzt und einmal als Wissenschaftler beantworten. Als Arzt sehe ich das ähnlich wie Ihre Freunde. Personalisierte Medizin ist eigentlich das, was ich hoffe zu machen, seit ich Arzt bin. Das ist auf die besondere Situation des einzelnen Patienten einzugehen, der immer ein Individuum ist und dessen Krankheit immer ein Zusammenspiel seiner eigenen Gene und Historie ist, aber eben auch seiner Umwelt und seiner Psyche und der äußeren Einflüsse. Und ich muss einen individuellen Diagnoseplan, einen individuellen Therapieplan mit dem jeweiligen Patienten verabreden. Und das, was Herr Krümer uns vorgestellt hat, sind ja eigentlich nur differenziertere Diagnoseverfahren, in denen wir nicht nur nach Krankheitsentitäten Patienten einstufen, sondern zusätzlich noch Risikogruppen oder auch Chancengruppen definieren. Also wer spricht auf ein Medikament besonders gut an, wer würde von einer bestimmten Operation besonders profitieren. Je vielfältiger die Diagnosenmöglichkeiten, auch die Therapiemöglichkeiten sind, desto genauer ist es unsere Pflicht als Ärzte, diese Risiken und Chancen des individuellen Patienten zu versuchen, zu objektivieren. Aber natürlich ist es auch eben als Arzt unsere Aufgabe, das zu übersetzen in einzelnen Patienten. Was nützt es mir zu wissen, was die richtige Tablette für den Patienten wäre, wenn ich ihn nicht überreden kann, dass er sie wirklich jeden Tag nimmt und ihn auch in die Fähigkeit bringe, dass er daran denkt, dass er sie jeden Tag nimmt und das manchmal zu 3 oder 4 oder 5 unterschiedlichen Tageszeiten und pünktlich und so weiter. Also die Übersetzung dessen in das praktisch Anwendbare ist dann auch wieder ein Teil ärztlicher Tätigkeit. Aber wissenschaftlich ist es ohne Zweifel eine weitere Verfeinerung unserer Diagnosemethoden, die nicht nur Diagnosenamen gibt und sagt, Sie haben jetzt Gallensteine und Sie haben jetzt einen Herzinfarkt und Sie haben erhöhten Blutdruck, sondern eine sehr viel genauere Bezeichnung der Krankheitsentitäten.
Ich frage da gleich mal Professor Krümmer und gerne können Sie auch natürlich immer jetzt aufeinander reagieren. Nur Verfeinerung, ist es nicht eigentlich ein Paradigmenwechsel, für den Sie hier stehen, etwas ganz Neues? Sie haben uns ja vorhin auf ein Gedankenspiel mitgenommen. Sie haben gesagt, stellen Sie sich mal vor, es ginge darum, hier darum, ein Medikament für jeden Einzelnen von Ihnen zu entwickeln. Eines, das auf Sie zugeschnitten ist. Da habe ich mir so innerlich gedacht, ich glaube, jetzt entsteht hier eine große Illusion. So ein Medikament, glaube ich, kann es gar nicht geben. Es geht doch immer um Gruppen, um diese stratifizierten Teile der Bevölkerung. Wenn aber doch die komplett individualisierte Medizin käme, das wäre doch mehr als nur eine Verfeinerung. Kommt sie?
Das glaube ich nicht. Also ich kann mir, wenn Sie alle Rahmenbedingungen, auch die Sinnhaftigkeit davon überlegen, nicht vorstellen, dass Sie am Ende mit einer Komplettindividualisierung enden, so wie Sie die skizziert haben, mit individuell entwickelten Medikamenten. Das wird nicht funktionieren.
Was passieren wird,
ist auch nicht unbedingt ein kompletter Paradigmenwechsel, sondern wie Herr Lohse das gesagt hat, eine Weiterentwicklung von Paradigmen, die allerdings Anteile enthält, die, sagen wir mal, bisherige Vorgehensweisen wirklich profunde ändern. Und ich glaube auch, dass sich Dinge wie zum Beispiel die Arzt-Patienten-Beziehung sehr deutlich ändern können, wenn ihre Diagnostik letztendlich auf Faktoren basiert, die überwiegend statistischer Art sind. Wenn Sie konventionelle Diagnostik erhoben haben mit einem Stethoskop oder einem Blutdruckgerät oder einem Röntgenbild oder sowas in der Art, waren Sie letztendlich als individuell Entscheider in der Lage, unmittelbar aus einem Datensatz eine Konsequenz zu ziehen. Wenn man auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten agiert, wird das, glaube ich, völlig anders. Und das, was im Detail an Methodik unterliegt, wird immer schwerer verständlich. Und ich glaube, dass in diesem Punkt dieses Informationstransfers sowohl zu dem Behandler als auch dann zu dem Patienten wirklich mittelfristig eine fundamentale Änderung liegen wird. Man kann das so ein bisschen ins Generelle ziehen. Ja? Vor 6 Wochen hat der Bundestag über diese Euro-Hebelung entschieden und es hat sich nachhaltig der Eindruck festgesetzt, dass die Leute, die das da entschieden haben, gar nicht mehr komplett verstehen konnten, worum es da ging, weil das so komplex ist. Und ich glaube, dass man sehr leicht in eine ähnliche Richtung mit dieser Datengeneration, die heute möglich ist, in der Medizin kommen kann. Darüber kann man trefflich streiten. Aber ich denke, dass in dieser Beziehung, wenn auch kein kompletter Wechsel, so doch eine paradigmatische Entwicklung liegt.
Bitte. Um das trefflich streiten zu beginnen. Ich glaube, dass das nur von Interesse ist, wenn wir keine sehr gute Therapie haben. Ich glaube, diese Differenzierung, die Sie uns vorschlagen, brauchen wir nur dafür, wofür wir keine Lösung haben. Ich will ein Beispiel aus meinem Spezialgebiet nennen, Hepatitis C, schwierig zu behandelnde chronische Erkrankung. Wir haben mehrere Medikamente dagegen, die einen Erfolg von etwa so 50% bisher haben mit einer nebenwirkungsreichen Therapie. Jetzt haben wir vor kurzem gefunden, es gibt einen genetischen Polymorphismus. Die einen sprechen sehr viel häufiger an, 70-80%, die anderen nur eine Chance 20-30%. Und es gibt differenzierte Austestungen. Im Moment haben wir Medikamente in der Entwicklung, die 95% der Patienten heilen mit einer Tablette, die man täglich nimmt, völlig unabhängig davon, welchen genetischen Typ man hat. Das heißt, diese ganzen Differenzierungen, welche Risikotypen man hat, hat man, solange man keine sehr gute Therapie hat und ich dann überlegen muss, gebe ich dies mit Nebenwirkungen oder das mit noch mehr Nebenwirkungen, mehr Kosten, weniger Kosten. Wenn ich die richtig gute Therapie habe, brauche ich das nicht mehr. Und insofern glaube ich, es wird nicht immer differenzierter und schwieriger werden. Für manche Sachen wird es auch einfach einfacher werden. Wir brauchen es dann auch nicht mehr.
Lassen Sie mich ganz kurz dagegen argumentieren.
Und dann, Herr Fahn.
Wir nehmen mal was ganz Einfaches, für das Sie optimale Therapien haben. Wir nehmen Bluthochdruck. Ja? Nehmen Sie
Hypertonietherapie, also die Therapie des hohen Blutdrucks. Ich kann das auch anders hinstecken. Wir nehmen die Therapie des hohen Blutdrucks als ein Beispiel. Haben wir eigentlich eine Pharmakotherapie, mit der wir das komplett in den Griff kriegen könnten. Funktioniert aus den verschiedensten Gründen in Deutschland extrem unzureichend, hat mit Compliance zu tun, die Sie gerade erwähnt haben, mit verschiedenen anderen Faktoren.
Ja, aber das
wenn ich in der Lage,
nur jede zweite Tablette wird genommen.
Ja, aber wenn ich in der Lage wäre, zum Beispiel das vorherzusagen in einzelnen Patienten und in der Lage wäre, diese Patientenklientel engmaschiger zu überwachen, denen deutlich zu machen, dass sie einen Risikofaktor haben. Wir wissen ganz genau, wenn es gelingt, in der Population den Druck um 2 mm, 3 mm zu senken, flächendeckend, haben sie signifikant weniger Schlaganfälle, signifikant weniger Herzinfarkte. Und ich gehe davon aus, dass man möglicherweise auch bei Dingen, die eigentlich therapeutisch sehr, sehr gut etabliert sind, nochmal darüber nachdenkt, was man mit den verfügbaren Methoden additional machen kann, was wir nicht können. Da sind wir relativ dicht an diesem ganzen Präventionsargument, Dinge zu machen, bevor sie eintreten. Ja, heute haben wir eine bestimmte Form von interventioneller Medizin, die möglicherweise viel stärker in eine präventive Medizin übergehen muss, weil wir das Interventionelle langfristig nicht bezahlen können. Aber von daher glaube ich, dass diese Sachen im Grundsatz, ohne dass ich hier die ganze Zeit reden will, auch auf Dinge anwendbar sind, für die wir eigentlich optimale Werkzeuge haben.
Erlauben Sie noch eine kleine Provokation. Bloß weil der Patient seine Blutdrucktabletten nicht regelmäßig nimmt, bauen Sie in Greifswald riesige Biodatenbanken auf zu gewaltigen Kosten. Wird alles gescreent, werden Daten angehäuft, damit man ihm am Ende qualifiziert sagen kann, du wirst in 5 Jahren erhöhten Blutdruck haben. Nimm deine Tabletten regelmäßig.
Bloß weil, wenn Sie mit einem Infarkt oder im Hirn oder im Herzen irgendwo liegen würden und man das verhindern könnte, dann würden Sie die Sachen wahrscheinlich anders sehen.
Und mal sehen, wie ist der Krankenkassenvertreter Sie?
Also ich sitze ja richtig schon hier zwischen den beiden Polen. Also vielleicht kann ich da noch mal so ein bisschen eine andere Perspektive drauf werfen. Ich glaube, wo wir eigentlich ein bisschen jetzt in der Forschung so verhaftet sind, in der medizinischen Therapie verhaftet sind, stellen wir uns letztendlich die Frage, das klang auch schon in der Diskussion immer wieder mit, was nützt es wem? Und das ist auch ein gewisses Dilemma immer noch der individualisierten Medizin. Wenn wir bisher in vielen Bereichen sehr deutlich wissen würden, was ist der Zusatznutzen im Vergleich zu bestehenden Therapien, und darum geht es, dann könnten wir auch sicherlich abschließend einmal entscheiden, was kann es denn auch kosten, wie viel Nutzen hat es für die Gesellschaft, wie können wir uns dort engagieren. Aber dort sind wir in vielen Bereichen einfach noch sehr weit entfernt davon. Und das ist ja eben auch das, was Herr Krömer sehr gut dargestellt hat. Dieses Forschungsvorhaben, also geht ja jetzt über etliche Jahre schon und man wird vielleicht nach 5 Jahren ungefähr wissen, können wir einen Nutzen vielleicht auch im Vergleich zu den Kosten abschätzen. Und das wird eine der wenigen Ausnahmen sein. Wir haben daneben einen sehr großen therapeutischen Bereich, im Bereich der Zytostatika, der Krebsmedikamente, die jetzt nicht in universitären Einrichtungen entwickelt werden, wo wir diese großen Datenmengen gar nicht in der Marktzulassung haben, sondern wo wir individualisierte Medizin mit einem Nutzenversprechen in den Markt geben, wo weder dem Arzt noch dem Patienten klar ist, was nützt es mir tatsächlich im Vergleich zu einer Standardtherapie und was bin ich auch bereit dafür letztendlich an Nebenwirkungen, auch an schädlichen Wirkungen zu akzeptieren. Wir haben bisher immer sehr deutlich über die positiven Effekte einer optimalen Therapie geredet. Gerade in dem Bereich, wo individualisierte Therapie angewandt wird, im Bereich der Krebserkrankungen, ist das eben auch nicht so einfach. Ich kaufe mir auch durch eine individualisierte Behandlung Nebenwirkungen ein. Und da wird es zu einer sehr stark ethischen Frage, auch für den Arzt, ich habe in der letzten Woche noch mal mit dem niedergelassenen Arzt sprechen können, was kann er dem Patienten zumuten? Soll er ihm nicht vielleicht abraten oder ist der Patient letztendlich so verzweifelt, dass er jede Therapie trotzdem ausprobieren soll? Also wir haben eine sehr breite Fläche, die für die individualisierte Medizin, angefangen von den Studiendesigns über die Kosten-Nutzen-Bewertung bis hin zu den ethischen Fragen, bis hin zu den Informationsfragen im Arzt-Patienten-Verständnis, bis hin zu der gesellschaftlichen Frage, kommt jetzt die Gesundheitspflicht? sozusagen. Wenn wir über alle Leute wissen, dass sie potenziellen Diabetes und Hypertonie entwickeln können, müssen wir die nicht uns genauer anschauen? Müssen wir die nicht in die Programme zwangsbeglücken mit einer gesunden Lebensweise? Also viele, das ist nicht geklärt.
Viele Möglichkeiten, um anzuknüpfen. Und wahrscheinlich sitzen Sie auch schon auf Kohlen. Aber bitte, Herr Professor, los Sie zunächst.
Ich würde jetzt noch mal gerne kurz als Wissenschaftler antworten wollen. Wissenschaftlich halte ich das für extrem wichtig, dass man das verfolgt, weil es einen Erkenntnisgewinn gibt, den Herr Verheyen auch gerade angesprochen hat. Und der uns dann hoffentlich auch als Gesellschaft ermöglicht zu werten, ob wir das wollen oder nicht wollen, welchem Ausmaß wir es wollen. Aber auch wissenschaftlich muss man einschränkend sagen, wir können natürlich nur das messen, was wir messen können. Gene können wir im Moment sehr gut messen. Aber schon, wenn es um die Epigenetik, also was mit den Genprodukten nachher noch passiert, wird schon schwieriger. Und dann gibt es noch viele Ebenen danach, bevor wir tatsächlich Funktionen haben, die wir nicht so gut messen können. Die schon genannten Umwelteinflüsse, psychologischen Einflüsse etc. können wir sehr viel schwieriger messen. Wenn wir sie besser messen könnten, dann wüssten wir auch besser, wie wir den Patienten überreden können, dass er sein Blutdruckmedikament auch wirklich nimmt. Und auch das müssen wir lernen, auch dafür müssen wir die Methodik entwickeln, das messen zu können, um dann wirklich intervenieren zu können. Sodass ich glaube, wissenschaftlich ist das ein extrem wichtiger Zweig, der aber natürlich auch wegen der Langzeituntersuchungen, die dafür notwendig sind, leider immer wieder an seine Grenzen stoßen wird, weil er immer hinterherhinken muss. Wird. Denn wenn ich eine neue Medikamentenentwicklung habe, dann nützen mir nicht die Daten zum Medikament A, weil ich inzwischen ein besseres Medikament B habe. Und die Langzeitbeobachtung, was nach 10 Jahren passiert, kann ich dann damit nicht mehr vergleichen. Das heißt, wir werden auch immer Grenzen in der Wissenschaft dabei haben.
Ich nehme an, Sie wollen gleich etwas
erwidern. Ich denke, wir sind hier in dem Standardproblem, in dem wir immer sind, dass wir es nie rauskriegen, wenn wir es nicht machen. Ja, das ist einfach die Grundfrage, vor der wir stehen. Ich würde gerne zu dem noch was sagen, was Herr Lohse gerade gesagt hat. Eine Geschichte, die in Deutschland aus meiner Sicht sträflich vernachlässigt wird, ist dieser ganze präventive Ansatz. Also die Überlegung, was ich eigentlich auch möglicherweise individuell machen kann, um Krankheiten zu verhindern, wie ich auf Umweltfaktoren, auf psychologische Faktoren Einfluss nehmen kann, um bestimmte Verhaltensweisen zu ändern. Das kann man wissenschaftlich sehr gut, sehr interessant bearbeiten. Die Skandinavier sind da wesentlich weiter als wir. Das ist bis jetzt aus den verschiedensten Gründen in Deutschland ziemlich hinten runtergefallen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass im Bereich dieser präventiven Medizin auch deutlich mehr passieren wird. Insbesondere, weil man das jetzt ja auch in den Bereich molekularer Wissenschaften ziehen kann. Das geht ja ein Stück weg von dieser Art von Barfußwissenschaft, die das lange gewesen ist, oder der Ruch, in dem das lange stand. Sie kriegen das jetzt ja in eine Kombination mit naturwissenschaftlichen Messmethoden. Das als letzte Bemerkung, Herr Lohse, wenn Sie die letzten 10 Jahre Revue passieren lassen, wenn wir die gleiche Diskussion vor 10 Jahren hier geführt hätten, hätten wir bestimmte Dinge, die wir heute selbstverständlich analytisch in der Hand haben, wahrscheinlich ziemlich kategorisch ausgeschlossen. Die Entwicklung in dem, was man machen kann, ist eigentlich fast nicht mehr die Limitante. Das ist jetzt ein bisschen weit gesagt, aber das Limitierende ist nicht mehr die Technik, um irgendwas zu messen, sondern das Limitierende sind 2 Punkte, dass Sie die Ressourcen haben müssen, um die Technik anzuwenden, und was noch wichtiger ist, die Werkzeuge zu haben, mit dem, was Sie dahinter herauskriegen, umgehen zu können. Das ist, glaube ich, das größte Defizit im Moment, dass wir extrem große Mengen an Informationen produzieren können, ohne wirklich zu wissen, was man damit machen kann.
Sie haben gerade noch mal die Wichtigkeit der Prävention hervorgehoben. Vielleicht ist es ein Moment, noch mal die Begriffe zu klären. Nicht zuletzt, weil ich mir sie so schön aufgeschrieben habe. Also dieser sogenannte Containerbegriff personalisierte Medizin, der enthält so allerlei. Ich habe gefunden die individualisierte Diagnostik, die individualisierte Prävention, das haben Sie vorhin angesprochen mit dem Blutdruckbeispiel, die individualisierte Therapie natürlich, das schwebt uns wohl allen am meisten vor, das zugemessene Medikament. Das muss aber nicht nur ein Medikament sein, das können auch körpereigene Zellen sein oder was auch immer man verordnet bekommt. Medizintechnische Anwendungen können auch sehr individualisiert sein, und es gibt die individualisierte Patientenakte, das Patientenmodell sogar, und dann die schon angesprochene, fast das Missverständnis, die individualisierte ganzheitliche Medizin. Was, glaube ich, jetzt im Augenblick nicht im Zentrum Ihrer Arbeit steht. Also ein Containerbegriff, einer, der ein bisschen für Verwirrung sorgt. Auf der anderen Seite nützt es ja nichts, wenn wir hier problematisieren. Es ist ja nun mal nichts dran zu ändern, wenn wir nur mal die Therapie uns ansehen, die Medikamente sind nicht für alle wirksam. Auch dazu ein paar Zahlen oder vielleicht, Herr Dr. Verheyen, Sie kommen letztlich von Ihnen. Antidepressiva, 62% der Patienten sprechen darauf nur an. Asthma, 60%, und das geht runter bis zu Krebsmedikamenten, nur 25%. Es geht doch dann auch aus Sicht der Krankenkassen eigentlich gar keinen Weg daran vorbei, noch genauer, noch spezifischer auch die Krankheitsbilder aufzusplitten, nicht die Depression zu betrachten, sondern die 20 Sorten, Arten von Depressionen. Das erzeugt dann viele Kosten.
Ja. Wenn man das so eins zu eins quasi lösen könnte, dann auf jeden Fall. Aber das Problem, in dem wir uns bewegen, das wurde ja auch schon dargestellt, ist ja nicht so, dass wir diese 0 und 1 Entscheidung haben. Das heißt, ich diagnostiziere oder betreibe eine Diagnostik in den Patienten, der mir einen bestimmten Biomarker nimmt, und deswegen kann ich dann den Schalter A oder B umlegen, das heißt eben das Medikament A oder B nehmen. Sie haben das selbst aus der eigenen Forschung das Beispiel genannt. Das muss nicht besser werden dadurch. Wir wissen nicht teilweise dann, warum es wirkt, warum es nicht wirkt. Wenn man das passgenau machen könnte, das ist so, wenn wir die Aussage dann hätten, bei 100% dieser Subgruppen von Patienten wirkt zu 100% dieses Arzneimittel. Dann wäre das sicherlich ein deutlicher Nutzennachweis, der unwidersprechbar ist. Aber in diese Situation hereinzukommen, davon sind wir noch sehr weit entfernt. Das ist auch, wie gesagt, immer noch das Dilemma, dass wir zum Teil uns die Studien einfach dafür fehlen, dass zum Teil Studien sind, die sind insuffizient, weil sie entsprechend nicht die richtigen Vergleichspopulationen letztendlich betrachten, sodass wir gar nicht im Moment in der Lage sind zu sagen, es wird tatsächlich besser. Gerade im Bereich der schweren Erkrankungen wie Krebs ist es ja ein sehr komplexes Gefüge. Das heißt, ich stelle an einem sehr, sehr diffizilen Mechanismus, drehe ich eine ganz kleine Schraube, die unter Umständen zu einer Verbesserung führen könnte, wenn ich sie mir die entsprechenden biochemischen bzw. pathologischen Mechanismen dahinter anschaue. Aber es bedeutet nicht, dass quasi das automatisch quasi eins zu eins direkt zum Nutzen führt für den Patienten.
Sie sprachen jetzt besser im Sinne von Therapieerfolg. Genau. Ich hatte Sie aber auch nach den Kosten gefragt. Ja. Also wenn Medikamente wirksamer werden, das ist ja unser Ziel, wird es dann nicht automatisch viel günstiger für die Kassen, für uns alle letztlich?
Ja, wenn wir das wirklich finden würden, dass wir praktisch kein Medikament mehr verschwenden würden, wenn wir das so passgenau zuschneiden könnten, dass wir nur noch den Patientengruppen ein Medikament verabreichen würden, die auf jeden Fall da profitieren von würden, das heißt also gesundheitlich sich profitieren würden, das bedeutet automatisch, in diesem Fall haben wir eine Win-Win-Situation, weniger Krankenhausaufenthalte, weniger Medikamente an und für sich, weniger Behandlung, weniger Komorbidität gegebenenfalls, dann würde es günstiger werden. Nur wir wissen es einfach nicht. Das ist nicht nur ein Problem der individualisierten Medizin, das wissen wir in ganz vielen anderen Bereichen auch nicht.
Aber wir ahnen, dass es nicht billiger wird. Wenn Sie bei Google personalisierte Medizin eingeben, kommen Sie als erstes auf eine Webseite von Roche. Ich glaube, dass Roche diese Webseite nicht schalten würde, wenn Sie nicht davon ausgehen würden, dass es teurer wird. Mhm. Das ist natürlich, je besser das Medikament wirkt und je spezifischer es wirkt, desto eher kann man es dann auch wieder vermarkten, den Preis anziehen und so weiter. Das hat komplexe Effekte. Trotzdem gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass gerade in der Krebstherapie, wo auch gerade von Roche es propagiert wird, es sehr sinnvoll ist, dass man eine teure und vielleicht nebenwirkungsreiche Therapie nur demjenigen verabreicht, der davon auch profitiert. Und wenn wir das vorhersagen können, dann ist das eben einfach nur eine Verbesserung der Diagnostik. Ich würde auch mal ein ganz einfaches Beispiel wählen, um zu zeigen, dass es einfach eigentlich eine Beschreibung einer differenzierteren Diagnostik ist. Wenn Sie mit einer Lungenentzündung kommen, dann ist das ein Oberbegriff. Und dann kann es sein, dass, wenn wir einfach nur sehen, Entzündungszeichen, eine verschattete Lunge, wir hören da was, dann geben wir Ihnen vielleicht das falsche Medikament. Wenn ich jetzt wüsste, ob Sie ein Bakterium haben in der Lunge oder ein Virus, dann wüsste ich beim Virus, dass ein Antibiotikum Quatsch ist. Das hilft mir schon mal. Wenn ich genau das Bakterium identifizieren kann, kann ich schon das Antibiotikum genauer auswählen und gebe ihm nicht ein unnötiges Breitspektrum-Antibiotikum. Und wenn ich dann noch weiß, ob dieses Bakterium eine Resistenz gegen bestimmte Antibiotika habe, dann kann ich eine passgenaue Therapie machen, die ich, wenn ich auch noch den Stoffwechselweg des Patienten weiß, auch noch so dosieren kann, dass sie ein Minimum an Therapiedauer haben. Das heißt, ich würde viel lieber sagen können, Sie haben eine Pseudomonas-Pneumonie mit dem und dem Resistenzspektrum und dafür brauchen Sie genau dieses Antibiotikum für genau so lange. Und nicht einfach nur sagen, Sie haben eine Lungenentzündung. Insofern halte ich es für eine konsequente Weiterentwicklung einer modernen Medizin. Die macht es aber eben auch komplexer.
Vielleicht nochmal das ein bisschen aufgegriffen, was Herr Lohse gerade erwähnt hat mit den Kosten. Ich glaube auch, dass es nicht kostengünstiger wird. Aber nicht, weil es nicht kostengünstiger werden könnte, sondern weil wir dahinter Preismechanismen haben, insbesondere der pharmazeutischen Industrie, die das entsprechend verhindern, in Anführungsstrichen. Also wir haben ja nicht die Situation, dass unbedingt versucht wird, Medikamente auf den Markt zu bringen, die nur einen fairen Preis zu erzielen, sondern den höchstmöglichen Preis, den ich für ein Medikament erstmal realisieren kann. Wir fangen jetzt langsam an, über eine Nutzenbewertung zu reden, frühe Nutzenbewertung bei Arzneimitteln, wo bisher auch noch kein Onkologikum durchgelaufen ist, um das dann auch mit einer gewissen Preisbegrenzung letztendlich zu fahren. Bisher war es so, jedes zugelassene Arzneimittel wurde entsprechend, letztendlich wurden die Kosten übernommen und der pharmazeutische Hersteller hat die Kosten am Markt realisiert, die er konnte. Und das ist im Bereich der Onkologiker sind das Therapiekosten von 50 bis 100.000 Euro im Jahr. Und das muss man auch in Relation sehen zu dem, was dadurch verbessert werden kann. Das sind Überlebensraten, die darf man nicht gering schätzen, aber bewegen nicht von Jahren oder gar Jahrzehnten. Wir bewegen uns in vielen Fällen im Monatsbereich. 2 Monate, 5 Monate, 8 Monate.
Lebensverlängerung.
Ja. Das heißt also, auch für den individuellen Patienten kann das durchaus sinnvoll und richtig sein. Das ist ein hohes ethisches Gut, über das wir da reden. Aber das muss man sicherlich in Relation sehen. Und dass dahinter natürlich ein Marktmechanismus steht und auch entstanden ist, der ganz bewusst genutzt wird, um möglichst viel Geld im System zu realisieren, ist dabei noch eine andere Situation. Wir haben inzwischen in der pharmazeutischen Welt, im pharmazeutischen Markt, sprechen wir nicht mehr von Blockbustern, sondern von den Nischebustern. Das heißt, die pharmazeutischen Unternehmen gehen ganz bewusst in diese Bereiche der individualisierten Medizin, auch natürlich auch aus Ertragsgründen, wo sich keine großen Blockbuster mehr abzeichnen.
Diese Beispiele, die Sie gerade genannt haben aus der Krebstherapie, die Krebstherapeutika, das, was Sie mit 50 bis 100.000 Euro angegeben haben für eine Jahrestherapie, das gehört in unseren Bereich. Personalisierte Medizin sind spezielle Krebsmedikationen.
Auch, ja. Auch. Also
auch. Auch.
Ja.
Ich bin da immer extrem vorsichtig. Also es ist absolut en vogue, der Pharmaindustrie ein überdimensionales Profitstreben vorzuwerfen und man fügt sich in einen allgemeinen Chor ein, wenn man dem zustimmt. Wenn Sie mal darüber nachdenken, wie sich das darstellen würde, wenn hier im Raum die ihr privates Geld in Arzneimittelentwicklung stecken würden. Dahinter steht privates Geld. So, wenn Sie ihr privates Geld in Autoentwicklung stecken, ist selbstverständlich nicht verwerflich, dass der Autohersteller einen möglichst hohen Preis erzielt. Sind wir uns alle einig. Der Autohersteller weiß, wenn er das Auto entwickelt, dass das hinterher fährt. Das weiß derjenige, der ein Medikament entwickelt, nicht. Und selbst wenn es eine Weile fährt, kann es immer noch gegen den nächsten Nebenwirkungsbaum fahren und dann ist es wieder vom Markt runter. Gleichzeitig haben wir in vielen Bereichen, wenn wir in den Bereich von Herrn Lohse nehmen, Pankreaskarzinom oder ähnliche Dinge, Krankheiten, die nicht selten sind, die wir nicht behandeln können. So, und wir können uns natürlich hinstellen und sagen, wir begrenzen diese Entwicklung in irgendeiner Form, die können wir am einfachsten begrenzen dadurch, dass wir die Preise in irgendeiner Form begrenzen. Wir werden in bestimmten Bereichen dann keine Weiterentwicklung sehen. Und ich sehe auch die Geschichte mit dem, was man auf Englisch Companion Diagnostics nennt, wo auch gesagt wird, ja, Roche macht das nur deswegen, die kombinieren immer ein Medikament mit einem Diagnostikum, um am Ende noch mehr Geld zu verdienen. Letztendlich würde uns das aber auch kreative Lösungen in der Vergütung ermöglichen. Sie könnten sich durchaus vorstellen, dass Sie als Kasse einem pharmazeutischen Hersteller das Medikament plus dem Diagnostikum vergüten. Wenn aber das Diagnostikum vorhergesagt hat, das Medikament wird wirken und es tut das nicht, dass dann ein Teil des Geldes rückerstattet wird. Das heißt, man könnte sehr wohl ganz andere Formen, wesentlich intelligentere Formen von Vergütungsmechanismen entwickeln, wenn man das in die Hand nimmt. In Deutschland hat sich leider so ein bisschen durchgesetzt zu sagen, Pharmaindustrie, das sind irgendwie so Leute, die gerade noch im Rahmen der Legalität arbeiten. Ja. Aber für mich ist immer das Musterbeispiel, sage ich immer Studenten, gucken Sie den Ex-Außenminister Steinmeier an. Wir haben völlig selbstverständlich hingenommen, dass der einer nicht mit ihm verwandten Person, nämlich seiner Frau, eine Niere spenden konnte. Ja, überlegen Sie mal, wie denn das geht. Da wird in einen völlig fremden Menschen ein Organ eingesetzt. Und wir gehen völlig selbstverständlich davon aus, dass es Medikamente gibt, die bei der Frau Steinmeier nur die Abstoßung dieser Niere unterdrücken und die sonst völlig intakt sind. Das war vor vielen Jahren völlig unmöglich. Wenn wir die Entwicklung neuer Medikamente, ich sehe Teile davon absolut kritisch von der Preisgestaltung, aber wenn wir so generell dagegen vorgehen und sagen, das ist ein Industriezweig, der eigentlich wirklich an der Grenze der Legalität operiert, dann verbauen wir uns in dem Gesundheitssystem und allgemein in der alternden Bevölkerung, in der es immer höhere medizinische Bedarfe gibt, einiges an Auswegen. Also ich würde sehr stark dafür plädieren, diese ganzen Punkte wesentlich differenzierter zu sehen, als das üblicherweise passiert.
Wir bemühen uns jetzt um Differenzierung, bitte.
Ich würde der Verteidigungsrede komplett zustimmen. Es geht. Nur wir müssen uns bewusst sein, dass das nicht kostenmindernd sein wird. Und das war ja Ihre Anfangsfrage gewesen. Wird eine Individualisierung kostenmindernd sein? Nein, sie wird hoffentlich spezifischer sein und hoffentlich effektiver sein und hoffentlich mehr Rücksicht nehmen können. Aber sie wird auch durchaus ihren Preis haben, sowohl den Preis in der Diagnostik als auch der Preis der Therapeutika. Die Therapeutika, die dann seltener eingesetzt werden, werden dann teurer, um zum Beispiel diese Medikamentenentwicklungskosten wieder reinzuholen. Das ist natürlich die Rolle der pharmazeutischen Industrie. Die sind ja nicht eine karitative Einrichtung, sondern haben aus anderen Gründen ihre Aktionärsgelder. Und das ist auch gut so. Dadurch gibt es neue Medikamentenentwicklung. Aber als Gesellschaft müssen wir uns klar sein, dass diese Dinge letztendlich das System nicht billiger machen werden. Und Sie hatten das selber in Ihrem Vortrag ja auch gesagt, es wird immer verkauft, jede neue Wissenschaft wird verkauft als etwas, was auch Kosten senken kann. Und am Ende ist es nie kostensenkend. Auch diese wird nicht kostensenkend sein, aber sie wird vielleicht effektiver sein.
Ich lasse mich ungern in so eine Ecke stellen, wo ich jetzt gar nicht hin möchte. Also,
ich mache das ja nur aus Diskussionsgründen.
Im Sinne von, also ich sehe jetzt nicht die Pharmaindustrie am Rande der Legalität, aber das, was uns da umtreibt, Wahnsinn. Nein, was uns da umtreibt, ist letztendlich die Frage, wofür bezahle ich das Geld? Der wirklich erwiesene Nutzen. Und da haben wir ein System, was nicht in der, einfach per se, auch aus naturwissenschaftlichen Gründen, nicht in der Lage ist, am Anfang der Zulassung eines Arzneimittels letztendlich den Nutzen belegbar zu machen, weil die Studienlage einfach das nicht hergibt. Wir haben idealerweise mal 4.000, 5.000 Patienten, an denen wurden, wenn ich jetzt für den Blockbustern rede, mein Medikament erprobt. Wir wissen nicht, ob das auf die Dauer mehr schadet als nützt. Und diese Beispiele sind ja nicht selten, die Marktrücknahme von Antirheumatikern, von Lipidsenkern, wo man am Anfang dachte, klar, wir tun was Gutes durch das Arzneimittel, weil es senkt den Cholesterinspiegel, weil es nimmt Schmerzen und vermindert Entzündungen in Gelenken, führte dann aber auch zu entsprechenden Todesfällen, die nicht von vornherein absehbar waren. Das heißt, ich kann zu dem Zulassungszeitpunkt gar nicht abschätzen, was nützt es mir. Und das wird aber auch teilweise begünstigt durch eine ganz massive Studienpolitik. Wir haben 50% der Präparate in den letzten Jahren gesehen, die werden zugelassen aufgrund von Studien, wo es keinen Vergleich zu einer realen Therapie, sondern zum Placebo gibt. Und das in Bereichen der Onkologika, wo ich dann eben nicht mehr abschätzen kann, ist es besser als das, was ich schon habe, sondern nur hat es per se eine Wirkung, aber hat es einen Nutzen, wird uns in vielen Fällen nicht deutlich.
Auch da haben wir wieder das Problem, dass man manche Dinge einfach nicht rausbekommen kann, wenn man sie nicht macht. Ich nehme jetzt mal so Beispiele aus der jüngsten onkologischen Entwicklung. Da haben sie horrende Preise, und dagegen wird dann mit einer 2-3-monatigen Lebenszeitverlängerung argumentiert. Wir sehen alle ein massives Missverhältnis. Natürlich, außer wenn wir selber betroffen sind, dann würden wir das Missverhältnis selbstverständlich nicht sehen und gerne auf Kosten der Solidargemeinschaft auch diese Medikamente in Anspruch nehmen. Aber wenn man mal von dem Punkt abstrahiert, dann wird eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung doch nur dann möglich sein, wenn unsere Ärzte wie Herr Lohse Erfahrungen mit diesen Therapieformen im Laufe der Zeit gewinnen. Und Sie sehen ja, wenn Sie sich die Durchschnittszahlen angucken, dann leben die Patienten meinetwegen im Durchschnitt 6 Monate länger. Da sind aber Einzelne dabei, die 2, 3 oder 4 Jahre länger leben unter dieser Therapie. Und nur, wenn Sie das konsequent anwenden und nur, wenn eine Solidargemeinschaft bereit ist, auch sowas anzuwenden, werden wir irgendwann rauskriegen, warum es Einzelne gibt, die eben wesentlich mehr davon profitieren. Und wenn ich über Jahre einer Lebenszeitverlängerung rede, dann stellt sich diese Kostenfrage auch wieder anders dar. Also ich glaube, wir sind ein Stück weit in dem Dilemma, dass wir Dinge, die wir nicht machen, auch nicht rausbekommen.
Das heißt, wie Sie auch eingangs Ihres Vortrags gesagt haben, wir müssen jetzt etwas mehr investieren, auch teure Therapien bezahlen, damit nachher in der Bewährung hoffentlich sie billiger werden.
Ich würde immer, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, dafür plädieren, Dinge sehr, sehr genau und differenziert anzugucken. Wir tendieren speziell in unserem Land in vielen Diskussionen zu so holzschnittartigen Einstellungen. Wenn man das genauer betrachtet, gibt es für die meisten Punkte Zwischenlösungen, Zwischentöne, die sich angesichts dieses rapiden technischen Fortschritts durchaus lohnen zu evaluieren.
Aber Sie glauben schon, die Therapiekosten werden signifikant sinken?
Das habe ich nicht gesagt. Und da kann ich auch eine abendfüllende Diskussion drüber starten. Wann sinken denn Therapiekosten? Wenn ich in einem einzelnen Individuum eine Explosion, eine Therapiekosten habe und meinetwegen jemand habe, der, sagen wir mal, in 40 sterben würde ohne diese Therapie, dann hinterher noch 20 Jahre in einem Arbeitsprozess produktiv ist, dann haben wir nie in Deutschland die Gesamtberechnung. Wir haben nie den Strich darunter zu sagen, der war hinterher aufgrund dieser therapeutischen Intervention noch einen ganzen Zeitraum in unserer Volkswirtschaft aktiv. Wir sehen die Medikamentenkosten auf einer Seite als einen Block, gegen den der wirkliche Nutzen nie gerechnet wird. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die Art und Weise, wie man Interventionen betrachtet. Also ich würde mich nie hinstellen und sagen, das wird generell billiger. Das ist hoffentlich aus dem Vortrag deutlich geworden. Das glaube ich nicht. Aber dass man in einzelnen Aspekten, die sorgfältig untersucht sind, Vorteile für das Gemeinwesen erzeugen kann, davon bin ich fest überzeugt.
Bin ich auch gar nicht entfernt davon. Aber was Herr Krömer schon angesprochen hat, da muss ich ihm durchaus recht geben. Was er impliziert gesagt hat, wir sind eigentlich gar nicht darauf vorbereitet in den starren Strukturen des Gesundheitssystems. Er hat jetzt angesprochen, Risikoverträge quasi, pharmazeutische Hersteller, Krankenkassen. Ich habe da kein erfolgreiches Modell bisher gesehen. Aber davon abgesehen, wir haben keine Struktur, das wirklich so abzubilden, um dieses Risiko einzugehen. Das muss man auch vielleicht so ein bisschen in diesem Kontext sehen. Wir haben da eine sehr festgefügte Struktur im Gesundheitswesen, in die Krankenkassen, in denen die pharmazeutischen Unternehmen, in denen alle Leistenden letztendlich eingebunden sind, die uns diese Freiheit eigentlich kaum einräumt. Und diese Freiheit ist auch mit dem Risiko verbunden. Das muss man ganz klar sagen. Was Herr Krömer eben beschreibt, ist ein Weg, sich darauf einzulassen, die Erfahrung sammeln zu können, aber mit einer gewissen Risikobereitschaft und mit einer Risikobereitschaft, die auch Finanzierung letztendlich beinhaltet. Und darauf sind wir nicht vorbereitet. Wir sind aber auch auf viele andere Dinge, die daraus folgen, dann nicht vorbereitet, was vorhin mitklang. Weder der Arzt ist vielleicht heute in der Lage, individualisierte Medizin, ihre Nutzen und Risiken adäquat zu kommunizieren gegenüber dem Patienten. Gegebenenfalls ist der Patient auch nicht vorbereitet, diese Informationen zu verarbeiten, sodass wir dann natürlich auch noch eine Problematik daneben her entstehen sehen letztendlich.
Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Diskussion einen Auszug aus dem Geschäftsbericht einer Firma gelesen, Complete Genomics in den USA. Die bieten Gentests inzwischen für nur noch einige tausend Euro an, sagen sie könnten 99,9% des Humangenoms sequenzieren. In dem Geschäftsbericht heißt es, in the third quarter we signed orders for approximately 3,400 genomes valued at approximately $17 million, so der CEO von Complete Genomics. $17 million und ihr Budget über 5 Jahre in Greifswald, €12 Millionen, ist also gar nicht so wenig, was man inzwischen mit Gentests verdienen kann. Gentests sind ja ein weiteres Geschäftsfeld. Sie brauchen ganz viele davon.
Ja, aber hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht völlig Äpfel mit Birnen vergleichen. Es gibt in den USA in einem sehr wenig regulierten Markt Unternehmungen, die extrem schnell solche Dinge in den Konsumerbereich bringen. Es gibt da so eine Firma, die heißt 23andMe, bezogen auf die Chromosomen. Da können Sie sich einmal durch den Mund streichen mit so einem Wattestäbchen, dann können Sie das da hinschicken. Mein amerikanischer Chef hat das gemacht, dann kriegen Sie so einen Berg Zettel, wo drin steht, was Sie alle für Krankheiten ereilen werden im Laufe Ihres Lebens. Das halte ich alles für kompletten Quatsch und auch für komplett unseriös. Der schlimmste Auswuchs war die genetische Testung auf BCAA, also dieses Brustkrebsrisikogen, was jede Hausfrau in ihrer Küche machen konnte, die dann hinterher mit diesem Ergebnis alleine da stand. Das halte ich für völlig unverantwortlich, sowas in der Art zu machen. Inwieweit man als ernsthafte Frage, inwieweit man anfangen würde, eine bestimmte Form von Diagnostik standardisiert durchzuführen, die wesentlich erweitert ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen. Das ist wiederum eine Sache, die man sehr ernsthaft diskutieren kann. Weil man da ruckzuck in viele Probleme kommt, wenn Sie zum Beispiel früh damit anfangen. Wir haben eine große Studie zu Neugeborenen in Pommern, die wir auch über lange Jahre verfolgen. Wenn Sie da bei denen solche Teste machen würden, was wir nicht machen, würde diese ganze Frage sozusagen der Einwilligungsfähigkeit, die über die Eltern kommen kann, obwohl das für die Kinder schon Konsequenzen haben kann, was da rauskommt, entstehen. Das heißt, sie sind sehr schnell in einer Problematik, die man sehr sorgfältig ausleuchten soll. Die US-amerikanische Situation mit dieser ganz schnellen Markteinführung und insbesondere dieser schnellen Einführung im Bereich von Consumer Care halte ich persönlich für ziemlich unerträglich.
Römer hatte ja auch schon in seinem Vortrag auf die ethischen Probleme hingewiesen, auch hier nochmal. Was will ich wissen an Risiken, die ich haben will, ist ein großes ethisches Problem. Wie überhaupt diese Frage der sozusagen präventiven Diagnostik. Wir wollen einerseits Prävention machen, aber wollen wir wirklich unser Risiko wissen, dass wir dies und jenes und solches noch haben können? Was hat das für Konsequenzen? Wir wissen, dass es eine große Nachfrage gibt nach solchen Vorsorgeuntersuchungen. Es gibt diese ganzen privaten Firmen, die auch so Check-ups mit Ganzkörper-MRT und so weiter alles anbieten. Und soweit wir wissen, machen sie mehr Schaden als Nutzen. Wir wissen, dass wenn Patienten zu so einer Vorsorgeuntersuchung gehen, alles war in Ordnung, dass sie danach viel ungesünder leben als vorher, weil sie gesagt haben, Mensch, ist doch alles gut gegangen bisher. Ich kann jetzt wieder saufen und was auch immer machen. Was solche Gentests bewirken, wissen wir auch nicht. Also wenn ich zu so einem Gentest gehe und sehe, ich kriege keinen Bluthochdruck, keine Zuckerkrankheit und keinen Herzinfarkt, dann fange ich danach an, höre auf mit dem Joggen und esse wieder, was ich schon immer gerne essen wollte und so weiter. Also ob das wirklich einen positiven Effekt hat, sowohl auf den biologischen Ablauf des Patienten als auch sein psychisches Wohlbefinden, weil wie geht er mit diesen Vorhersagen um? Das wissen wir auch nicht und ich glaube, es ist sehr wichtig, hatten Sie in Ihrem Vortrag auch schön herausgearbeitet, auch das gilt es zu erforschen. Also die psychologische, die gesellschaftliche, die ethische Auswirkung solcher Möglichkeiten.
Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt zum Schluss überleiten. Sie sehen es mir nach, Professor Krümer, meine Rolle besteht ja ein bisschen darin, ja auch immer Sie ein bisschen zu pieken und zu sehen, wie Sie sich zu diesem und jenem Einwand stellen. Deswegen versuche ich es noch ein letztes Mal, schicke aber voraus, dass mich Ihre Forschung in all ihrer Datengewalt natürlich sehr fasziniert, auch und auch die Zielsetzung ist ja wunderbar einleuchtend. Aber nun doch ein Einwand von George Brauman im Canadian Medical Association Journal. Er sieht durch den Begriff personalisierte Medizin falsche Erwartungen geweckt. Ich lese Ihnen ein Zitat vor und vielleicht können wir zum Schluss Sie alle kurz dazu Stellung beziehen und Herr Professor Krümer dann als Letzter, also gehen wir die Reihe hier so durch. Das Zitat heißt, wir sollten nicht damit rechnen, dass die großen Volksleiden bald besiegt werden. Dazu ist das Wechselspiel zwischen Genen, Proteinen, dem Stoffwechsel und den Myriaden von Umwelteinflüssen viel zu komplex. Ist das nicht das bleibende Problem der personalisierten Medizin, diese ganzen vielen Umwelteinflüsse, die nicht genetischen Anteile. Wie will man denn damit noch fertig werden?
Herr Krömer hat schon erläutert, dass die Lebenserwartung im Osten um 8 Jahre, glaube ich, zugenommen hat. Ich glaube, dass wir enorme Fortschritte erzielt haben in der Medizin. Das ist nicht nur die Medizin über Pillen, sondern das ist auch eine gesündere Ernährung, gesünderer Lebenswandel, eine gesündere Umwelt, sicherer Autoverkehr, viele andere Dinge. Die Volkskrankheiten werden nie überwunden werden, weil wir immer an irgendwas letztendlich sterben werden. Aber der enorme Fortschritt in unserer Lebensqualität und Lebenserwartung ist ja schon durch bessere Diagnostik und Therapie, das würde ich schon als Individualisierung sehen. Und ich glaube, dass, was wir jetzt hier auch wissenschaftlich erleben, ist eine weitere Ausdifferenzierung, eine weitere Verbesserung unserer Diagnostik und damit der Möglichkeiten, was wir den Patienten anbieten können. Der Fortschritt ist damit meines Erachtens durchaus gegeben.
Das geht sehr stark in die ähnliche Richtung, muss ich ganz klar sagen. Also dieser Nihilismus hat ja alles sowieso keinen Sinn, den teile ich da nicht. Wir sehen ja auch an den Zahlen der letzten Jahre, wir werden gesund älter, gesünder älter als in den letzten Jahren. Wir sehen ja den Trend hier eben, dass man auch längere Zeit Gesundheit hat als früher. Was man so schön im Wissenschaftsjargon eben mit Kompressionstheorie da entsprechend beschreibt, ist ja durchaus schon messbar geworden. Das heißt also, es liegt vieles in unserer Hand, aber es ist nicht durch einfache Schalter zu bewegen, sondern es klang auch schon an, wir haben da wirklich ein sehr komplexes Gefüge. Die Gesellschaft wirkt ein, der Einzelne wirkt ein, Umweltfaktoren wirken ein, die Medizin wirkt ein. Aber ich denke, das kann uns ja eigentlich nur zu den Schlussfolgerungen führen, dass das, wo man einen eindeutigen Bezug hat, wohl klar ist, was nutzenstiftend sein kann, das auch umzusetzen. Und das fängt bei dem Einzelnen persönlich an, geht aber natürlich bis in die medizinische Forschung hinein.
Ich glaube, es ist selbstverständlich, dass wir nie alles wissen, aber immer gerne alles wissen wollen. Und der Weg dahin funktioniert doch auch nur über Wissengenerierung. Volkskrankheiten wird man nie komplett abschaffen können. Aber wenn es uns gelingen würde, auf einem deutlich höheren Niveau, als wir das bisher tun, in eine Art von Gleichgewicht zwischen der oder eine Balance herzustellen zwischen einer Krankheit, die auftritt, und einem trotzdem noch lebenswerten Leben, dann wäre aus meiner Sicht der Hang zur Wissensgenerierung durch ein solch hohes Ziel durchaus gerechtfertigt.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben die richtige Balance gefunden zwischen Ihrem Aufnahmevermögen und Ihrer Neugier an diesem Thema. Ich danke Herrn Professor Krömer für seinen inspirierenden Vortrag, den Podiumsteilnehmern insgesamt für die engagierte Diskussion, Ihnen für die Aufmerksamkeit. Sie sind eingeladen, gleich hier im Nebenraum zu Wein, Saft, Wasser und Brezeln sich weiter zu unterhalten, auch mit den Podiumsgästen zu diskutieren. Und wir danken schließlich auch dem Bundesministerium nochmals, dass diese Veranstaltung unterstützt hat, das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und ich schließlich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit.